Ich denke, dass Elisabeth zunächst mal beginnt mit dem Punkt 1 gegen die moralische Parteilichkeit in Kriegsdingen.
Ja, hallo. Gut. Papst Ratzinger hat wieder zu Weihnachten beste Friedenswünsche für den Nahen Osten empfohlen. Sie haben wieder nichts geholfen. Sie hatten diesmal sogar ein besonders kurzes Verfallsdatum. Kaum ein paar Stunden nach der Weihnachtsbotschaft des Papstes hat Israel mit schweren Luftangriffen auf Gaza begonnen, um, wie es heißt, die Raketenangriffe der Hamas auf Israel zu beenden. Das steht jeden Tag in den Zeitungen und wird täglich wiederholt, dass keine Raketen mehr fliegen dürfen. Inzwischen wird Gaza zusätzlich mit einem massiven Bodenkrieg überzogen. Der gesamte Gazastreifen ist für Leute und Hilfsgüter komplett abgeriegelt. Bis jetzt wurden über 900 Tote gezählt. Ihr kennt die Fakten, die gibt es jeden Tag in Presse und Fernsehen ausgebreitet und die muss man hier nicht weiter erzählen. Interessanter ist schon die Frage, was kann man eigentlich vernünftigerweise gegen einen Krieg, wie Israel führt, einwenden? Das Geschehen selber, das braucht man nicht auszumalen. Dass im Krieg Blut fließt und Tote anfallen, das weiß jeder. Und man muss, weiß Gott, keinen Krieg leibhaftig miterlebt haben, um zu wissen, dass es sich beim Krieg nicht um ein Deckchenstricken handelt. Die bürgerliche Presse widmet sich sehr intensiv der Ausmalung des kriegerischen Geschehens und macht feine Unterscheidungen auf. An den Kriegshandlungen und an den Kriegsresultaten. Sie sortiert, welche der anfallenden Opfer unschuldig sind und welche nicht. Da werden Kleinkinder und Frauen, die in dem Bombenhagel umkommen, ausgespielt gegen ausgewachsene männliche Kombattanten, die anscheinend natürliches Kanonenfutter sind. Es wird unterschieden zwischen Waffen, die schlecht und zu ächten sind, und anderen, die gut und erlaubt sind. Zum Beispiel in der Rundschau heißt es dazu, Granaten mit weißem Phosphor, wie Israel sie verwendet, sind hochgiftig, während sie bei der Bundeswehr, die also auch über Phosphorwaffen verfügt, durch roten, nicht toxischen Phosphor ersetzt wurden. Tja, das macht die Sache differenziert. Also für solche feinen Unterscheidungen gibt es in der bürgerlichen Welt eine ganze Menge von selbsternannten wie von bezahlten Advokaten. Solche moralisch hoch angesehenen Zynismen sollte man unserer Ansicht nach aber eben dann auch den dafür zuständigen Adressaten überlassen. Zum Beispiel den NGOs à la Human Rights Watch, die machen das aus Berufung und ermitteln noch mitten im Kugelhagel die Grenzen der Menschenwürde. Bei Herrschaften wie Ban Ki-moon oder Walter Steinmeier ist es gleich der Beruf. Bei denen ist das Geltendmachen solcher Unterscheidungen an den Opfern und an den Kriegsmitteln, nämlich ein diplomatisches Handwerkszeug, um für ihren jeweiligen Laden Einfluss auf das Kriegsgeschehen zu gewinnen. Also, diese Sorte Taxierung von Kriegen und Waffen nach Graden der Erlaubtheit ist wie eine Ablenkung von der Beurteilung dessen, was an Kriegen das Interessante ist. Mit solchen Distinktionen kommt man ganz sicher nicht weiter bei der Beantwortung der Frage, die wir für entscheidend halten, nämlich was den Zweck von Kriegen angeht, warum sie also von den politischen Herren und Damen des Kriegsgeschehens als Mittel ihrer Staatsräson befohlen werden.
Ja. Das ist ganz entschieden nicht die Sache unserer Öffentlichkeit. Vielmehr nimmt jeder, der sich mit dem Krieg befasst, sogleich Partei für die eine oder andere Seite. Natürlich ist keiner für Krieg, aber jeder ergreift gleich für eine der kriegführenden Seiten Partei. Lustigerweise ist zu konstatieren, in keinem Fall begründet sich die Parteilichkeit etwa aus der Heftigkeit der Gräueltaten, also aus den in der vorhergehenden Rubrik behandelten Anleitungen fürs moralische Sortieren von Kriegshandlungen. Wenn es danach ginge, dann müsste man ja glatt sagen, die Hamas ist militärisch so bescheiden, dass schon jede einzelne Brigade Israels ihr mit ihrer Ausstattung haushoch überlegen ist. Deswegen ist noch lang nicht jeder für die Hamas. Nein, die Parteilichkeit für die eine oder andere Seite, die steht schon vor dem Krieg fest. Sie ergibt sich aus einer Parteilichkeit, die ganz jenseits dessen feststeht, was die eine oder andere Seite an kriegerischen Taten anrichtet. Ich sage ein paar Beispiele, und zwar gleich aus der Etage der Politik, die im Konzert der Öffentlichkeit wie immer die Tonlage vorgibt. Der deutsche Chefdiplomat Steinmeier äußert sich so, man dürfe bei der Bewertung dieses Krieges, Zitat, Ursache und Wirkung nicht durcheinander bringen. Und die Ursache sei nun einmal der Raketenbeschuss Israels durch die Hamas nach Auslaufen des Waffenstillstands. Und deswegen trägt die deutsche Kanzlerin für Frau Merkel trägt deswegen, Zitat, ohne jeden Zweifel die Hamas die alleinige Verantwortung. Tja, wofür? Dafür, dass Israel jetzt den Gaza bombardiert. Oder noch ein Beispiel, Israels Taten dort, Zitat, sind keine offensiven, sondern defensive Aktionen. So die neue tschechische EU-Präsidentschaft in ihrer ersten Stellungnahme, die später dann ein Stück weit relativiert worden ist. Ja, in denselben Zeitungen, die solche Stellungnahmen der politischen Chefs auf Seite 1 vermelden, sind weiter unten aber durchaus auch palästinensische Stimmen wiedergegeben, nämlich mit genau der umgekehrten Stoßrichtung, die zum Beispiel in Erinnerung rufen, dass Israel während der Zeit der Waffenruhe sogar mehrmals Palästinenserstellungen im Gaza angegriffen hat und dass Israel auch nicht im geringsten an die Aufhebung seiner mörderischen Komplettblockade des Gazastreifens denkt, die die Hamas als Gegenleistung fürs Einstellen des Beschusses von Südisrael verlangt hat. Letzteres ist diesen Leuten da vom Schlage Steinmeier, Merkel und Co., also solchen bestens informierten Kreisen, selbstverständlich bekannt. Es zählt für ihr politisches Kalkül bloß einfach nichts. Auf diese Kalküle der Politprofis aus Berlin und den sonstigen wichtigen Hauptstädten der Welt kommen wir weiter unten noch zu sprechen. Verkauft werden diese Kalküle von ganz oben mit dem Gestus einer moralisch wohlbegründeten Parteilichkeit für Israel und sein, wie es da einschlägigerweise heißt, sein Recht auf Selbstverteidigung. Und ich muss eigentlich mal wieder zu meinem Leidwesen konstatieren, damit kommen die Meinungsführer von oben beim deutschen Publikum durchaus gut an. Das ergeht sich nämlich in Erwägungen, bisweilen auch in erbitterten Kontroversen, nämlich darüber, ob von Israels Recht auf Selbstverteidigung oder von der anderen Seite her vom palästinensischen Recht auf einen eigenen souveränen Staat, ja, was eigentlich ausgeht, die bessere Rechtfertigung für ganz gerechte Gewalt. Genau darauf läuft nämlich das moralische Rechten beider in Nahost agierender Parteien und ihrer hiesigen Parteigänger immer hinaus. Nicht aufs Verwerfen von organisierter Militanz, sondern auf deren Hochleben lassen. Den Auftakt bildet dann die heiße Frage, wer hat angefangen? Naja, mal ganz abgesehen davon, dass beim Krieg unter Staaten womöglich doch etwas andere Interessen am Werk sein dürften als bei einer Schulhofrauferei. Die Antwort auf die Frage, wer angefangen hat, die hängt allein davon ab, wie weit man zeitlich zurückgehen mag, um auf eine der Schandtaten zu deuten, die der jeweilige Gegner ja tatsächlich angestellt hat. Daran, dass die eine Seite ihre Gewalt immer mit der Gewalt der anderen Seite rechtfertigt, sollte einem unserer Auffassung nach Folgendes auffallen. Am Anfang solcher Stellungnahmen ist immer unterstellt, dass Krieg scheiße ist. Die Fortsetzung heißt aber, nur der Krieg der anderen Seite, der Krieg der eigenen Seite, der ist klasse. Das ist schon eigenartig. Statt dass sich angesichts von Zweien, die Krieg machen, dann die Abneigung gegen Krieg akkumulieren würde, akkumuliert sich die Schlechtigkeit von Krieg ganz beim Gegner. Und die Gutigkeit von Krieg, die Güteklasse von Krieg, die akkumuliert sich bei der eigenen Seite. Na, logisch ist das nicht. Aber in moralischer Denkungsart ist dieses intime Verhältnis zur Gewalt der eigenen Seite offenbar das Allernormalste. Und mit ihrer Parteinahme für gerechte Gewalt im Kreuz sind die Moralisten der Sache Israels, aber, sage ich hier jetzt auch ganz bewusst umgekehrt, auch die Moralisten der Palästinenser-Sache, dann die selbstgerechtesten Typen von der Welt.
Warum, stellt sich die Frage, werden oder ist dieser Blick so beliebt, warum werden die Opfer sortiert, Verletzte gezählt und gegeneinander aufgerechnet? Was ist das für eine Abwägung? Also diese Sorte von Kriegsberichterstattung ist deswegen so beliebt, weil sie ist Munition für ein falsches Argument. Die Opfer werden zitiert als Beleg dafür, wer von den Kriegsparteien im Unrecht ist, beziehungsweise an der Gemeinheit des Krieges sieht man, wer Recht hat. Es wird damit also eine Parteilichkeit eingefordert. Man ist nicht gegen den Krieg, wie der Heinzel schon ausgeführt hat, sondern man ist für die eine oder andere Kriegspartei. Also man ist für eine Kriegspartei, als wäre dies die einzig senkrechte Einstellung zum Krieg. Weil es beim Krieg ums Ganze geht, am Ende um Sein oder Nichtsein von Staaten, sind Kriege die Gelegenheit, immer wieder auf eine solche Parteinahme hinzuführen. Das ist auch der Grund, warum Politik oder Politiker und die Öffentlichkeit sehr viel Mühe darauf verwenden, diese Parteilichkeit zu bebildern, mit den entsprechenden Opfervorführungen, Ausmalungen und so weiter. Eine Spitzenleistung auf diesem Feld gibt es zu vermelden von Israels Ministerpräsident Olmert. Der hat kurz vor Beginn des Krieges ein Zitat verlautbaren lassen und gesagt, ich denke an die Zehntausende Kinder und Unschuldige, die als Ergebnis der Hamas-Aktivitäten gefährdet werden. Schon interessant. Alles, was moralisch richtig, schön und gut ist, nimmt Israels Chef auf seine Seite. Natürlich hat Israel das Recht, in seinen Augen, auf Selbstbehauptung. Aber nicht nur das. Es hat auch noch den Bonus des Kinderfreunds mit seiner Sorge um die Opfer, die man nach dieser Logik der Hamas zur Last legen muss und nicht etwa den israelischen Kriegsherren, die im dicht besiedelsten Gebiet natürlich keine Rücksicht auf Kindergärten und Schulen nehmen können, wenn die an ein Hamas-Waffenlager angrenzen. Die Parteinahme wirft also das rechte Licht auf die Gräuel. Und nie ist das Ideologische der Parteinahme so offensichtlich wie bei einem Krieg. Das ist unsachlich. Entschieden wird nicht nach irgendeinem Gesetzbuch und nicht nach einem internationalen Gerichtshof, sondern nach der Parteilichkeit der Nationen und gemäß der Machtmittel, die Nationen aufbieten können. Und genau dafür ist Israel auch wieder das beste Beispiel. Wenn denn schon mal irgendwelche völkerrechtlich bindenden UN-Resolutionen oder so ein Zeug mal nicht direkt am Veto der USA scheitern, behält Israel es sich allemal vor, zu entscheiden, ob es sich daran hält. Und gar nicht so selten setzt es sich ganz demonstrativ über UN-Wünsche und Beschlüsse hinweg. So auch ja jetzt wieder. Jedenfalls am Freitag wurde, in der Nacht zum Freitag wurde eine UN-Resolution verabschiedet oder der Weltsicherheitsrat hat Israel aufgefordert zu einer sofortigen und dauerhaften Waffenruhe im Gazastreifen. Bislang blieb der Appell laut Berichterstattung ohne Erfolg. Und stattdessen stellt Livni täglich klar, dass Israel allein entscheide, wann eine Waffenruhe eintritt bzw. wann der Krieg beendet wird. Anstatt sich also als Anhänger von Völkerrecht und Menschenrechten aufzuführen und zu verlangen, die UNO möge doch einen Waffenstillstand beschließen oder an Israel zu appellieren, es möge sich an UN-Beschlüsse halten, sollte man sich ganz nüchtern zu der Sache stellen und den passenden Schluss ziehen, dass nämlich moralische Grundsätze und internationale Rechtsprinzipien nicht etwa eine Bremse für kriegsführende Staaten sind, sondern die berechnend gehandhabten Instrumente moderner Staaten und zu deren Machtarsenal ganz selbstverständlich dazugehören.
Ja, also ihr hört ja heraus aus unseren Stellungnahmen. Wir können den Parteien, die Staat machen wollen, und den daraus folgenden Brutalitäten bis hin zum Krieg partout nichts abgewinnen. Das wird auch dadurch nicht anders, dass die Leute, die einem Staat angehören, diesen als ihre Heimat betrachten. Das ist ja sehr virulent, gerade an diesem Schauplatz Nahost, wo der eine Staat, Israel, sich darauf beruft, dort seinem Volk eine bitter nötige Heimstatt zu verschaffen, und wo die andere Partei dann darauf deutet, dass sie genau damit, ohne jede eigene Schuld, um ihre Heimstatt gebracht wurde, also ganz dringend wieder eine braucht. Die Wahrheit dieses Verhältnisses, die ist ein bisschen anders beschaffen. Die Wahrheit ist, dass die Insassen dieses Staates, beziehungsweise dieses Möchtegern-Staates, gnadenlos für die jeweilige Selbstbehauptung ihrer Nation eingespannt und, wenn es sein muss, aufgeopfert werden. Sei es meinetwegen als mörderische Hightech-Kampfmaschine auf israelischer Seite, die aber immer noch das Risiko trägt, selber eins auf die Nuss zu kriegen, und sei es im Falle Israels durch Friendly Fire, oder sei es als palästinensischer Selbstmordattentäter, sei es als jüdischer Siedlervorposten mit der Aussicht auf einen Kassam-Zufallstreffer auf die Birne, oder sei es als Palästinenser, der als, wie das heutzutage so schön heißt, als Kollateralschaden aus einer lasergelenkten Bombe ins Gras beißt. Ja, Leute, das ist doch schlimm genug, dass die Angehörigen von Nationen von ihrer Herrschaft instrumentalisiert werden. Und das ist genauso schlimm, dass sie sich instrumentalisieren lassen. Also, unsere Empfehlung von dem Gesichtspunkt, der Krieg sei doch immer auch irgendwie so etwas wie eine Fürsorge für die Leute, Schutz vor feindlichem Beschuss oder so etwas. Da muss man sich lösen davon. Die Wahrheit ist anders. Die Wahrheit ist nämlich, dass der Krieg die Identität von Volk und Staatsgewalt praktisch herstellt. Damit meine ich Folgendes. Im Krieg stellt die Herrschaft schließlich eine Situation her, wo der Soldat gar nicht anders kann, als zum Schutz seines eigenen Lebens an der Front, ja, Leute seines Schlages auf der feindlichen Seite das Lebenslicht auszublasen. Wahrscheinlich waren sie beide vorher arbeitslos, bevor der Staat sie aufeinander gehetzt hat. Also unter Einsatz des eigenen Lebens etwas für den Sieg des eigenen Staats über den feindlichen Staat zu tun. Und da soll man es dem Staat dann auch noch danken, wenn der erst eine Kriegsfront aufmacht und dann so gut ist, ein Lazarettschiff hinterher zu schicken. Naja, das hat sowieso dann auch bloß noch den Zweck, die Verwundeten, wenn es geht, wieder fronttauglich zusammenzuflicken.
Ja, Fazit aus diesem ersten Punkt. Die moralische Parteinahme für eine der beiden Kriegsparteien ist schädlich und dumm. Auch in Fragen von Krieg und Frieden heben die Moralismen sich gegenseitig auf. Je nach Standpunkt, je nachdem, für welche Partei man ist, kann man mit ihnen alles begründen und alles verwerfen. Moralisches Denken erklärt nichts, sondern ist nur dafür gut, eigene Opfer als Rechtstitel für eigene und dann ganz gerechte Gewalt anzuführen. In dieser Verwendungsweise, also als Berufungstitel für die eigenen brutalen Absichten, ist das moralische Argumentieren folgerichtig auch bei den Urhebern, also bei den Politikern von Kriegen und Konflikten äußerst beliebt. Es taugt nämlich dazu, die eigenen Interessen zum unwidersprechlichen, keinen Kompromissen zugänglichem Recht zu adeln. Um diesen Fallen des moralischen Denkens zu entgehen, muss man es also schon hinter sich lassen. Dazu muss man sich schon mit diesen Interessen und den Staatsprogrammen befassen, wenn man sich die Kriege, ihren Verlauf und ihre Gründe klar machen will.
Ja, gut, und dazu wollen wir versuchen, im zweiten Teil unserer Sendung eine Dienstleistung zu erbringen. Also, es soll jetzt um Israels Staatsprogramm und seine Eigenheiten gehen. Das geht los mit der Zwischenüberschrift eine Staatsgründung des ganz modernen Typs. Ja, Israel hat ja die Staatsideologie vom tapferen kleinen Siedlervolk, das in einem Meer von Feinden seine Heimstatt behaupten, das heißt die Sicherheit seiner Staatsgründung garantieren muss. Ja, das liefert sogar noch einen sachdienlichen Hinweis. Das ganze Brimborium um die moralische Rechtfertigung mal einfach abgezogen, sind daraus Aufschlüsse zu entnehmen darüber, wie Israel seine Staatsräson definiert, nämlich das Projekt einer Staatsgründung in einer imperialistisch eingerichteten Welt, das ist eine Gewaltaffäre der höchsten Güteklasse. Und zwar nicht eine einmalige, sondern eine dauerhafte Gewaltaffäre, die man immer wieder gewinnen muss. Also der Reihe nach. Die jüdische Staatsgründung. Naja, da habt ihr ja wahrscheinlich alle noch ein bisschen eine Erinnerung daran. Deren 60. Jahrestag wurde gerade letztes Jahr sehr pompös begangen und vor allen Dingen mit massig vielen Militärparaden. Also diese jüdische Staatsgründung von anno 48, die passiert ja nicht bloß nicht auf herrenlosem und unbevölkertem Land, die passiert vielmehr in einer kompletten staatlichen Umwelt, die wie folgt zu kennzeichnen ist. Der Globus ist längst vollgepflastert, ja, nicht etwa mit mittelalterlichen Feudalwesen oder irgend so etwas, sondern mit modernen Staatswesen und solchen, die es werden wollen. Das heißt, mit Staaten, die jeweils für sich das Gewaltmonopol über ein Stück Globus und die Leute da drinnen ausüben. Und die Leute da drinnen, die werden von dem Gewaltmonopol dann zu ihrem Volk deklariert. Staaten, die dieses Volk nach den Rechnungsweisen der Geldvermehrung ökonomisch benutzen. Staaten, die darüber auch wieder nach den Rechnungsweisen der Geldvermehrung in Verkehr untereinander treten. Staaten, denen sonnenklar ist, dass diese Sorte Staatenverkehr eine Konkurrenzveranstaltung ist und denen erst recht sonnenklar ist, dass sie die Konkurrenz mit ihresgleichen nur bestehen, wenn sie sich einen gediegenen militärischen Gewaltapparat zulegen. Staaten, die also um die, zumindest in ihrer Region, Macht zur Aufsicht über ihre Nachbarschaft ringen. In eine solche politische Landschaft hinein erfolgt die jüdische Staatsgründung. Die ist konsequenterweise selber schon ein Gewaltakt beachtlichen Ausmaßes. Und bleibt es, weil die Staatsgründer sich ihre Feinde selber schaffen. Zum einen sind das natürlich vertriebene Ex-Ansässige. Man hat ja jetzt wieder erfahren, dass dieser Gazastreifen, der seinerzeit mal eine ziemlich dünn besiedelte Ödnis gewesen war, der hat deswegen seine Karriere zum dichtest besiedelten Gebiet der Welt zurückgelegt, weil 80% seiner heutigen Bewohner Flüchtlinge aus der Zone sind, die heutzutage den Süden Israels bildet. Also, das ist die eine Sorte von Feinden, die sich Israels Staatsgründung schafft. Die andere Sorte Feinde, ja, das sind die, in dem Falle, arabischen Nachbarstaaten Israels. Also die Staaten, die durch Israels Gründung in ihrer Macht und in ihren Rechten beschnitten worden sind und die nach Rückgängigmachen ihrer Niederlagen streben.
Wenn das die Lage ist, ist eins von Beginn des Staatsprojekts Israel an vollkommen klar. Wenn sich die Staatsgründung Feinde schafft, dann brauchen die Staatsgründer auch Freunde. Je mächtiger die sind, desto besser. Also Staaten, die für ihre weltmächtigen Interessen an Israels Projekt etwas Brauchbares finden und sich mit ihren überlegenen Machtmitteln für Israels Erfolg stark machen. Und genau das ist seit der Staatsgründung, also seit über einem halben Jahrhundert, in dem Verhältnis zwischen Israel und den USA der Fall. Dieses Verhältnis schaut nämlich so aus: Zunächst wurde Israel von den USA als Frontstaat gegen die arabischen Staaten in dieser Region und vor allem gegen deren Bündeleien mit dem damaligen US-Hauptfeind Sowjetunion aus- und aufgerüstet. Und Israel hat sich in diversen Kriegen als Domestizierer arabischer Machtambitionen bewährt. Die arabischen Staaten sollten durch diverse Blitzkriege Israels lernen, dass sie sich besser nicht gegen die Weltmacht Nummer 1 stellen, sondern sich ihren Rang in der Welt und in der Region durch die USA zuweisen lassen. Und auch heute noch bewährt sich die spezielle Beziehung zwischen Israel und den USA, nämlich als Hauptpfeiler im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, den die USA ausgerufen haben und der gemäß amerikanischer Interessenlage die weltpolitische Tagesordnung ähnlich fundamental bestimmen soll wie damals die Bekämpfung der SU und ihres Blocks. Und insofern das Herzstück dieser neuen Bedrohung von Amerikas globalen Interessen just im Nahen und Mittleren Osten verortet wird, stärkt diese neue Weltlage die amerikanisch-israelische Allianz erst recht. Für die USA ist klar, da haben sie ihre langjährigen Erfahrungen, dass sie daran, wie sich andere Staaten oder Bewegungen zu Israel stellen, dass sie genau daran ganz zuverlässig ersehen können, wie diese Staaten zu den USA stehen, nämlich entweder als Freund oder als Feind. Übrigens, dass sich an dieser Spezialbeziehung zwischen den USA und Israel auch Staaten vom Kaliber Frankreichs oder Deutschlands, also Partner, aber auch Konkurrenten der USA, so ziemlich die Zähne ausbeißen bei ihren Versuchen, mehr Einfluss auf das Geschehen in dieser hochinteressanten Weltgegend zu gewinnen, auch das ist im Umkreis der Interessen sowohl Israels wie auch der USA durchaus mit eingeschlossen.
Also aus einer speziellen imperialistischen Konstellation kommt das Expansionistische an Israels Staatsraison her. Da wollen wir Wert drauf legen. Diese Konstellation besteht in zwei Abteilungen. Einerseits, Israel schafft sich mit seiner Landnahme per Staatsgründung seine Feinde, derer es dann wieder mit einer Strategie dauernder Vorwärtsverteidigung Herr werden muss. Und zum anderen, Israel bekommt in Ausübung seiner Funktionalität für seinen Hauptfreund, USA, eine ganze Palette von konfliktträchtigen Außenbeziehungen, die es dann mit Hilfe seines Hauptverbündeten wieder zu bewältigen hat. Also, aus dieser imperialistischen Konstellation kommt es, dass Israel, gestützt vor allem auf die USA, seine Sicherheit so ausgreifend definiert, dass diesem Maßstab nur dann Genüge getan ist, wenn Israel als die fraglos überlegene und zuallererst militärisch überlegene regionale Supermacht fertiggestellt ist. Und das heißt auch regionale Vormacht, die allen nahen und auch weiteren Anrainern ihr Sicherheitsbedürfnis als deren verbindliche Staatsräson diktieren und im Bedarfsfall praktisch einbläuen kann. Ja, der Erfolg dieses Staatsprogramms, auch wenn er Israel immer nie weit genug geht, der hat sich eingestellt in der Domestizierung von allerhand arabischen Staatswesen in der näheren und weiteren Nachbarschaft vor allen Dingen. Das ist in der gegenwärtigen Situation abzulesen, zum Beispiel an der Politik des ägyptischen Präsidenten. Der betätigt sich jetzt mit der Abriegelung des Gaza an den Grenzen zu Ägypten de facto als Erfüllungsgehilfe Israels. Auf der anderen Seite kann man ja konstatieren, dass Ägypten gerade mit seiner Bereitwilligkeit auf Forderungen aus Jerusalem und Washington einzugehen, sich selber gar nicht in die Position bringt, dass ägyptische Interessen dann großmächtig etwas zählen würden. Man kann ja an der momentanen Situation sehen, tja, nicht bloß, dass die innere Opposition in Ägypten vielleicht Zulauf kriegt, mit der wird dieser Mubarak da ja seit Jahrzehnten ziemlich zuverlässig fertig, sondern vielleicht mag ihn sogar mehr jucken, ihn als den Chef von Ägypten, dass seine Grenze und sein Regime über seine Grenze zum Gazastreifen, dass das jetzt gewissermaßen im Interesse Israels, also zwecks Unterbindung dieses Waffenschmuggels und so Zeug, dass die ägyptische Grenze also gewissermaßen einem internationalen Grenzregime unterstellt wird, was sich dem Interesse Israels funktional machen soll, dass also dieser Chef von Ägypten als Resultat seiner Politik sich damit konfrontiert sieht, gewissermaßen seine Grenze enteignet zu kriegen. Nun ja, das ist dem sein Problem. Jedenfalls muss man konstatieren, so herum mag man arabische Staatsmänner in Jerusalem und Washington dann leiden, nämlich als Leute, die auf die Stimme der Vernunft hören. Und wie man weiß, ist die Stimme der Vernunft in einer bürgerlichen Betrachtungsweise immer, ich weiche der höheren Gewalt. Also als Leute und Staatenführer, die sich der Sprache der überlegenen Gewalt beugen und sich die Reichweite und die Ausrichtung ihrer Macht von Seiten der überlegenen Gewalt abholen.
Ja, bleibt noch eins für die Israelis, und das ist das leidige Problem mit den Palästinensern, also denen, die auf diesem Fleck bei der israelischen Staatsgründung gelebt haben, also die ersten Leidtragenden dieses Projekts waren und sind. Vom Standpunkt Israels aus tun diese Leute vor allem eins, oder nur eins, muss man sagen, stören. Israel will sie nicht unterwerfen, also das Land kassieren und sie dazu zwingen, Untertan der neuen israelischen Herrschaft zu werden. Das ist nicht im Angebot. Das widerspricht dem rassischen Programm, ein Staat der Juden zu sein. Es kann sie aber auch nicht einfach vertreiben oder vernichten. Dafür bekommt der israelische Staat keine Lizenz seiner Schutzmacht USA. Das Resultat dieses Dilemmas eines rassischen Siedlerstaates sind 60 Jahre terroristische Besatzungsherrschaft, die einem Ziel gedient haben: den Palästinensern den politischen Willen abzugewöhnen, einen eigenen Staat aus eigenem Recht erkämpfen zu wollen und die militärische Fähigkeit zu zerstören, einen nennenswerten Widerstand gegen die israelische Besatzungsmacht zu organisieren. Eine politische Organisation der Palästinenser, wie Israel sie sich vorstellt und mit der es kooperieren würde, soll das Ghetto-Leben so organisieren, dass seine Insassen irgendwie dahin vegetieren können und vor allem auf eins aufpassen: dass keiner diesen Terror als Grund für militante Gegenwehr nimmt. Ob diese ideale Palästinenservertretung dann irgendwann zu diesem ghettoähnlichen Gebilde eigener Staat sagen darf und den passenden Hausmeister in freier Selbstbestimmung wählen darf, das hängt einzig und allein von Israels Berechnungen ab und von den internen politischen Auseinandersetzungen über die Raison des Judenstaates. Die jahrelange Besatzungspolitik Israels zur Verwirklichung dieses politischen Ziels hat das Resultat, dass sich die politische Organisation der Palästinenser auch lokal in zwei Fraktionen auseinandergelegt hat, mit denen Israel entsprechend umgeht. Es gab bekanntlich einen kurzen Bürgerkrieg zwischen der Fatah und der Hamas. Der war angestiftet durch Israel und den Westen. Die fanden nämlich die politische Legitimation der Hamas durch die Wahl total undemokratisch. Und der Westen hat in diesem Bürgerkrieg die Fatah ausnahmsweise mal mit Waffen unterstützt und zu ihrem Gebrauch ermutigt, nämlich gegen die falschen 50er, in den eigenen Reihen gegen die Hamas natürlich. Nach dem Bürgerkrieg, den die Hamas für sich entschieden hat, organisiert sie im Gazastreifen einen politischen Willen, der nicht nur wie die Fatah auch darauf besteht, dass die Palästinenser das Recht auf einen eigenen Staat, auf einem eigenen Territorium haben. Die Hamas will die Anerkennung dieses Rechts von Israel erzwingen und organisiert dafür den militanten Widerstand. Sie will sich nicht von Israel und des Westens Gnade abhängig machen, sondern besteht darauf, dass dieser Anspruch auf einer eigenen Rechtsquelle beruht, nämlich auf ihrer eigenen Fähigkeit zur gewaltsamen Behauptung dieses Rechts. Die militärische Potenz dieser Gewalt besteht inzwischen darin, dass es sie noch gibt, dass sie also noch nicht zum Verschwinden gebracht worden ist, dass sie noch in der Lage ist, Selbstmordattentäter zu rekrutieren und Israel mit Qassam-Raketen zu erreichen, also israelisches Staatsgebiet zu erreichen. Diesem tätigen politischen Willen gilt die bedingungslose israelische Feindschaftserklärung, die, Zitat, die Hamas und Gleichgesinnte sind von Israel als das letzte verbliebene Hindernis für den Friedensprozess im Nahen Osten von Olmert ausgemacht und müssen deshalb ausgeschaltet werden. Im Westjordanland gibt es die andere Fraktion der Palästinenserbewegung. Hier organisiert die Fatah die politische Alternative der palästinensischen Sache. Die Fatah hat die von Israel erteilte Lektion gelernt: militanter Widerstand gegen diesen Staat ist zwecklos. Die Fatah hat sich der Macht Israels gebeugt und akzeptiert, dass eine palästinensische Staatsgründung eine von Israel gewährte Sache ist und dass Israel dieses palästinensische Staatsprojekt nur zulässt, wenn die USA als übergeordnete Aufsichtsmacht Israel dazu zwingen. Gesetzt hat die Fatah auf die USA, um mittels des von Amerika geführten Verhandlungsprozesses ihrem Staatsziel Palästina näher zu kommen. Als politische Vertretung eines derart handlich gemachten politischen Willens ist sie anerkannt und steht dabei gleichzeitig immerzu unter Bewährungsaufsicht, alles Militante in ihren eigenen Reihen klein zu halten. Das ist eine echte Daueraufgabe für die Fatah. Bekommen hat sie von Israel gar nichts. Der positive Teil des Programms bzw. des Plans von Annapolis oder vorher von der Roadmap ist keinen Millimeter vorangekommen. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist in weite Ferne gerückt. Bekommen hat die Fatah also nichts außer der Gnade, nicht mit einem Vernichtungskrieg wie die Hamas überzogen zu werden. Dafür dürfen sie nun erklären, dass sie, Zitat, den Gazastreifen nicht auf den Bajonetten Israels präsentiert bekommen wollen. Und gleichzeitig können sie die schmutzige Berechnung anstellen, dass nach dem israelischen Krieg gegen die Hamas die Bevölkerung des Gazastreifens auch die Lektion kapiert hat, dass ein Überleben mit Hamas unmöglich ist, mit Abbas aber immerhin.
Ja, also, dann noch einmal zu dieser Operation gegossenes Blei, wie der momentane Krieg im Gaza von Israel benannt worden ist. Die Frankfurter Allgemeine vom 30.12.08 zitiert israelische Spitzenmilitärs zum Ziel der Operation gegossenes Blei wie folgt. Im Generalstab hieß es, die Hamas solle dazu gebracht werden, auf Knien zu den ägyptischen Vermittlern zu kriechen, um dort bei Israel um eine neue Waffenruhe zu betteln. Zitat Ende. Ja. Der immer noch verbliebene Restposten militanten palästinensischen Widerstandswillens neben der Hisbollah in Südlibanon ist das eben die Hamas im Gazastreifen, ist in all seiner, im Vergleich zu Israels Militärmacht, Ohnmacht dem Staat Israel immer noch zu mächtig. Das ist jetzt vielleicht eine missverständliche Ausdrucksweise, das immer noch zu mächtig, weil es geht in dieser Auseinandersetzung zwischen Hamas und Israel ja gar nicht im Ernst um eine irgendwie militärische Vergleichbarkeit, geschweige denn Gleichrangigkeit, sodass sich politische Kalkulationen auf die militärisch herbeigeführten Resultate dann beziehen könnten. Also ich präzisiere mich dahingehend. Das, was die Hamas verkörpert, sie verweist darauf, das palästinensische Volk ist sich seine eigene Rechtsquelle und mit der Sorte Militanz, die die Hamas zu Wege bringt, macht sie sich als diese eigene Rechtsquelle bemerkbar, hat also auch in dem Sinne andere Erfolgsmaßstäbe, dass sie sich hält, dass sie mit ihrer Militanz die Sache der Palästinenser über Wasser hält, dass sie sich gerade gegen israelische Übermacht hält. Das ist die politische Auffassung der Hamas, die sie praktisch macht. Und genau das ist es, was Israel nicht aushält. Daraus folgt für Olmert, Barak und Livni Krieg bis zur Vernichtung gegen den nichtstaatlichen Widerstand, der aus diesem Landstrich kommt. Krieg gegen die Hamas, einschließlich die ganze Bevölkerung, die von Israel als Helfershelfer der Hamas definiert wird. Und Zerstörung der Mittel und Möglichkeiten der Hamas, sich als Widerstand zu behaupten, also ihrer Waffen, ihrer Infrastruktur, ihrer Nachschubwege mit diesen Tunnels und dem Grenzverkehr. Die Klarstellung aus Israel, die der schonungslose Terror seiner Kriegsmaschinerie mitteilt und genau so auch mitteilen soll, die lautet: Wenn die Gegnerschaft gegen Israel nicht aufhört, dann ist ein Überleben der Palästinenser nicht zu haben. Diese Klarstellung ergeht an sämtliche einschlägigen Adressen. Doppelpunkt. An die palästinensischen Massen. Dann heißt die Botschaft, dass sie neben einer kämpfenden Hamas nicht überleben können. An die Hisbollah. Dann heißt die Botschaft, dass auch die sich nicht in ihren Stellungen im Libanon wird einrichten können. An die Hintermänner und verbliebenen staatlichen Unterstützer von Hamas und Hisbollah. Dann heißt die Botschaft, dass sie der tätigen Feindschaft Israels sicher sein können. An die potenziellen Unterstützer oder auch bloß Dulder aus dem arabischen Lager. An die heißt die Botschaft, dass Israel keine bloß halbherzig gemeinte Distanzierung gegenüber Israels Feinden mehr durchgehen lassen will. An den Rest der Welt, da heißt die Botschaft, dass die sich gefälligst an die Fakten zu halten hat, die Israel mit Krieg herstellt. Tja, und die USA, nach allgemeiner Auffassung die einzige Adresse, auf die Israel hören müsste? Nun, die noch amtierende Regierung Bush-Rice, die protegiert Israels Zielsetzung ohne Wenn und Aber. Und die neue Regierung? Obama schweigt, vermeldet die Weltpresse vielsagend. Naja, wenn Obama schweigt, dann ist das zunächst einmal jedenfalls nicht ein Einschreiten, ein Einwand gegen Israels Krieg. Und das gehört ja ganz ohne Zweifel auch zu den aktuellen Berechnungsgrundlagen der israelischen Politik. Auch an die Adresse dieses neuen amerikanischen Chefs möchte Israel gerne Fakten schaffen. Und gibt dann dem Obama mit seinem Krieg vor dessen Amtsantritt eine Gelegenheit, dass nämlich das Zuschlagen Israels noch vor der Inauguration der neuen Washingtoner Nummer 1 Fakten schafft, auf die Obama sich dann als allgemeiner Hoffnungsträger für eine bessere Welt dann beziehen kann. Und aus der Perspektive Israels ist es ohne Zweifel so gemeint, sich auch darauf so beziehen muss.
Bleibt noch eine letzte Bemerkung. Für diesen ganz normalen Wahnsinn aus der Abteilung Weltordnungspolitik im 21. Jahrhundert gibt es von Seiten unserer Öffentlichkeit sau viel Verständnis für Israel. Keine Stellungnahme, die nicht beginnt mit der Feststellung, Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung bzw. der Terror der Hamas kann nicht akzeptiert werden. Auf der Grundlage dieser Blankorechtfertigung Israels gibt es dann eine Sorte Einwand, beziehungsweise die Kommentatoren werfen die Frage auf, ob Israels ungebremste Kriegsführung auch die guten Ziele, die Israel verfolgt, erreichen kann. Oder ob sie dafür nicht gerade kontraproduktiv sind. Also ob die Kriegsführung nicht die guten Ziele, die Israel mit dem Krieg hat, verhindert, nämlich den Aufstand anstachelt, anstatt ihn zu beenden, dem Terrorismus neue Anhänger zuführt, anstatt die Terroristen endgültig zu vernichten und die Situation in Nahost viel mehr, statt zu bereinigen, endgültig unkontrollierbar macht. Und damit wird nicht zuletzt unserer Regierung und ihrem doch zweifelsfrei segensreichen Einfluss auf die Lage das Leben schwer gemacht. Und diese unsere Regierung, sie bleibt ja auch nicht untätig. Sie sendet ihren Chefdiplomaten aus und versucht krampfhaft im Kriegsgebiet irgendetwas zu vermitteln. Sie beruft sich dabei auf das wachsende humanitäre Elend, das sie kaum mehr mit ansehen kann, auch kein schlechter Zynismus aus Berlin. Dafür bekommen Merkel und Steinmeier dann die Kriegsopfer, die Israel anrichtet, gerade recht, um sie für die Reklamierung von deutschem Einfluss auf einen akuten imperialistischen Kriegsfall zu instrumentalisieren.